Klar, Podcasts sind schon ziemlich unterhaltsam, aber so richtig entertaining wird's erst, wenn du sie hinterm Steuer deines Audis hörst. Noch bis zum 31. Oktober gibt's bei deinem Audi Gebrauchtwagen Plus Partner attraktive Leasingkonditionen für den Audi A4 und den Audi A6. Circa 18 Monate alt und alle intensivst geprüft. Mit dem 110-Punkte-Check. Und on top profitierst du vom Audi Gebrauchtwagen Plus Garantie und Versicherungsangebot. Alle Infos findest du jetzt auf audi.de/podcast.
Ich bin krankgeschrieben, ich bin gerade aus dem Krankenhaus raus. Träumerschlauma, oder wie man halt die Scheiße nennt. Mir tut der ganze Nacken weh, Alter. Und einen Schock habe ich. Träumerschlauma. Schock habe ich.
Ja, Hier sind eure beiden Typen mit dem Flüssiggas in der Tasche.
Ja, hallo, Herzlich willkommen. Sind wir. Der Olli und der Jan hier ist Boomer Cringe, fest und flauschig. Ne? Wir sind in der Kalenderwoche 39 bereits. Also falls ihr einen kleinen oder einen mittelständischen Betrieb habt und nicht so genau wisst, in welcher eurer Arbeitswochen ihr euch befindet, es ist die KW 39. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig in der Mittwochsausgabe. Das ist immer die kleine, so ein bisschen, ich habe gerade den Ausdruck Unwanted Sweets im Kopf, weil ich ernähre mich seit heute Morgen von Unwanted Sweets. Das sind die letzten Süßigkeiten, die sonst niemand mehr haben möchte in meinem privaten Umfeld. Die bleiben einfach übrig, die liegen im Kühlschrank und irgendwann erbarme ich mich dann und gehe dann da ran. Jetzt habe ich hier so eine, guck mal, voll traurig, so eine Viertel Rittersport voll Nuss, wo ich auch mich gefragt, wer die echt wann gekauft hat. Das ist so ein bisschen so, ich glaube, so alte Karnevalsschokolade noch. Ja, wer ist denn Rittersport voll Nuss, Alter?
Es gibt die großen 5 Schokoladensorten, die wir nicht mehr mögen, die wir mal aus dem Programm nehmen können. Das wäre mal eine gute Idee. Rittersport Nuss gehört auf alle Fälle dazu.
Ja, also Vollnuss,
sowieso wenig geile Rittersport. Was ist denn so das beste Rittersport? Ich mag es manchmal ganz gerne, wenn so weiße Schokolade mit Mango-Stückchen oder so. Manchmal haben die so Limited Edition.
Oh nee.
Aber ansonsten ist einmal Rumtraube-Nuss ist für mich eine sichere Sache. Da fühle ich mich wie mein eigener Opa.
Rumtraube-Nuss und manchmal so die Tankstellen-Schokolade ist gerne mal so eine 16 Stückchen Rittersport Nougat. Nehme ich auch ganz gerne mal mit. Ist aber Vollnuss. Ich weiß gar nicht, wer das. Du hast immer was in den Zähnen drin hängen. Es ist komplett unbefriedigend. Ich muss ehrlich gesagt, kennst du diese. Jetzt, wenn ich das erwähne, ist das schon. Da blase ich schon in sein Horn. Es gibt so einen sehr bei Instagram agilen Süßigkeitenhersteller aus der Nähe von Köln, Bremen, von Köln, dessen Firmenname so ein bisschen so klingt wie jemand, der Deutschland mal und die ganze Welt ins Unheil gestürzt hat, weil er eine Diktatur aufgemacht hat. Ich möchte den Firmennamen jetzt nicht nennen. Es gibt auf jeden Fall, das hat Chili Gonzalez mir mal mitgebracht und hat sich darüber lustig gemacht in der ganzen Sendung, dass es diese Süßigkeiten gibt, die so ähnlich klingen wie Hitler. Die haben diesen
Hillers oder sowas, meinst du?
Es sind die kleinen Adolfs, genau. Und die haben aber diesen Firmennamen jetzt so abgeändert, dass man so ein bisschen wegkommt, weil ich glaube, die ersten 40 Jahre nach dem Krieg war das noch okay, wenn man sich irgendwie so ein bisschen ähnlich wie Hitler genannt hat, weil viele Leute, die an der Ostfront früher nichts hatten, die haben dann quasi noch Süßigkeiten-Count sich zurückerinnert an früher. Und inzwischen kommt er weg vom Namen Hitler und geht in so eine ganz andere Richtung. Und diese Süßigkeiten, nachdem mir das Chili mal empfohlen hat in der Sendung, habe ich irgendwann angefangen zu essen und schmecken wirklich leider so lecker. Und dann gibt diese clevere Social Media Tag, Hi Friends! Kennst du den Typen?
Nee.
Ich schick dir das mal zu. Hi Friends! Hi Friends! Ich habe gestern Abend im WDR Fernsehen eine Sendung geguckt mit Daniel Assmann. Kennst du Daniel Assmann?
Auch nicht.
Das ist,
wer ist das denn jetzt schon wieder?
Daniel Assmann. Das ist, es gab ja mal früher Stefan Pinno. Das ist ja von Antje Stefan und Ralf vom Disney Club. Der ist dann irgendwann zum WDR gewechselt und ist dann immer mit dem wunderschönen Rucksack durch die schönsten Ecken Nordrhein-Westfalens gezogen. Hat dann da so selbstgemachte Marmelade bei irgendeiner Hausfrau. Die wurde immer reingepackt in den Rucksack. Und irgendwann war Stefan Pinno weg. Und Daniel Assmann ist der Nachfolger von Stefan Pinno, der jetzt für den WDR mit dem wunderschönen Rucksack durchs wunderschöne Nordrhein-Westfalen laufen muss. Und den habe ich gestern gesehen in der Südeifel. Das Schöne an Daniel Assmann ist, ist so ein 1,40 großer Typ, der immer so einen aufgesetzten Ruhrpott-Dialekt hat. So ein, ich würde sagen, ungefähr unser Alter oder so zwischen unserem Alter.
Ja.
Und ich glaube, er weiß nicht, was aus Stefan Pinno geworden ist. Also, dass ihm eines Tages dasselbe Schicksal blüht wie Stefan Pinno, dass er irgendwann zum WDR-Chef muss und er dann sagt, tut mir leid, Daniel. Du hast jetzt, wir haben jetzt ein neues, frisches Gesicht hier. Aber ich war doch gerade mal 15 Jahre, nee, aber du bist jetzt weg. Und den habe ich gestern gesehen, wie er mit dem wunderschönen Rucksack durch die Südeifel gelaufen ist. Und ich komme eigentlich nur deswegen drauf, weil er eine Muli ins Ohr gefasst hat. Ganz tief rein.
Esel.
Eine Muli ins Ohr gefasst, weil das irgendwie eine Muli-Züchterin hat ihm das Muli gezeigt und er musste dem Muli dann kraulen, hat das Muli gekrault im Ohr, mach mal im Ohr, das findet das Muli super. Dann hat er die Hand rausgezogen und sagt die Frau, und jetzt guck dir mal deine Hand an. Und dann war alles voll mit gelber Muli-Schleim, scheiße. Riech mal dran. Jetzt hat er dran gerochen, das roch natürlich nach Muli-Ohr. Und Cut, nächster Schnitt. Er ist in irgendeiner Küche bei einer anderen Hausfrau in der Südeifel und macht Wachteleierlikör mit den Händen, wo er gerade noch beim Muli im Ohr war.
Meinst du, hat er nicht gewaschen vorher?
Nee, und er hat, glaube ich, nichts von der Muli-Ohrscheiße in den wunderschönen Rucksack reingeschmiert, den man dann gewinnen kann am Ende einer jeden Ausgabe. Wie komme ich da drauf?
Vielleicht sehen wir das ja in der nächsten TV-Total-Ausgabe, so als einer von diesen Dingern, wo dann der, wie heißt der, Puffpuff drauf drückt.
Ich weiß nicht, wie heißt der denn eigentlich? Plumbum.
Puffpuff. Sebastian Plumbum. Ja, wir haben die kleine Mittwochssendung. Trotzdem ist es so, wir kommen beide gerade aus dem Alltag. Wir werden ja manchmal aus dem Alltag gerissen.
Ja, leider,
und
ja.
Müssen dann ganz schnell hier unsere Geräte anmachen und dann fangen wir an zu moderieren. Bei mir dauert das lang. Wollen wir mal anfangen, dass wir am Anfang jeder Sendung einen kleinen Zungenbrecher beide aufsagen müssen? Ich schick dir mal einen, weil du bist natürlich viel besser darin in Aussprache als ich. Aber um reinzukommen, ich schick dir mal einen kurz, den müsstest du jetzt haben. Den liest du vor und dann lese ich ihn auch nochmal vor.
Wie schickst du mir den? Ach so. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Jetzt du.
Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Ich habe auch schon geübt, gerade eben, bevor wir die Sendung haben. Aber ich finde, es gibt so viele interessante Zungenbrecher. Sondern, wenn der Benz bremst, brennt der Benz, nochmal. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht.
Wenn der Benz bremst. Brennt das Benz-Bremslicht.
Das ist und jetzt ihr zu Hause. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. So, jetzt, guck mal, schon viel besser. Guck mal, was für ein Flow wir jetzt auf einmal haben.
Und jetzt ihr zu Hause.
Kann das eine kleine Tradition werden, dass ich einen kleinen Zungenbrecher am Anfang jeder Sendung raussuche jetzt erstmal?
Wenn du das jetzt nicht als mir als redaktionelle Vorarbeit in Rechnung stellst und ich das vom Honorar abgezogen bekomme, machst du es einfach so?
Mache ich einfach so.
Dann meldet sich das Management. Ja, Jan, hier ist nochmal der Manager von Olli. Folgendes, also der Olli ist mega sauer, der kommt erstmal nicht, weil du hast noch, Olli hat jetzt 100 Mal einen Zungenbrecher aufgesagt. Der hat pro Mal wollen wir 100 Euro berechnen. Und außerdem hat Olli, meldet Olli an, dass er der Macher der Marke Jan Böhmermann ist.
Ja, das kann natürlich passieren. Warum nicht? Also, das kann ja wirklich noch passieren. Aber erst am Ende, wenn wir die 2 Jahre hier abgesessen, ist das falsche Wort, wir werden niemals absessen. Wir werden immer unruhig und unbequem sein.
Aber, auf eine, immer, aber sitzend, es, aber wenigstens sitzend. Ja,
es wird auch immer mal wieder Sendungen geben, wo wir uns streiten oder wo ich dann zu emotional argumentiere.
Oder mal huste aber, oder mal Vollnuss isst.
Oder einfach mal reinfurze. Und natürlich auch, wo wir obskure Sachen vorlesen. Eine Sache, die ich unbedingt mit dir durchgehen wollte, die wir in der letzten Sendung vergessen haben, waren die Sülzen-Unruhe in Hamburg.
Oh, die Sülzen-Unruhe in Hamburg, das ist ein sehr interessantes. Also wir machen uns, überhaupt muss man mal sagen, dass unsere private Kommunikation sich eigentlich auf das Hin- und Herschicken von interessanten Wikipedia-Artikeln beschränkt.
Wurde mir selber von einem Hörer unserer Sendung zugeschickt, es geht um die Sülzen-Unruhe. Und die Sülze ist ein kostbares Gut. Bist du jemand, der gerne Sülze isst? Übrigens ist dieses, was man auf Brot macht, Hähnchen Aspik, das ist keine Sülze. Sülze ist mindestens, sage ich mal, daumendick.
Da bedanke ich mich erstmal für die Frage, mein lieber Richard David. Und ich muss sagen, ich bin natürlich ein wahnsinniger Sülze. Ich fand es früher, als ich außerhalb von Köln mich noch aufgehalten habe, in Bremen oder in Frankfurt habe ich ja gewohnt eine ganze Zeit lang. Und dann irgendwann bin ich nach Köln gegangen wegen Job. Und dann fand ich das so faszinierend, dass es einen Stadtteil gibt in Köln, der Köln-Sülz heißt. Und habe mich immer kaputt gelacht, wenn man die Bahn gesehen hat, die da vorbeigefahren ist. Der Stadtteil übrigens, aus dem Stefan Raab kommt. Stefan Raab
wirklich?
Kommt aus Köln-Sülz.
Köln-Sülz.
Mhm,
und,
genau.
Und Schlachtersohn gewesen.
Er ist also Schlachtersohn und kommt aus Köln-Sülz. Und entsprechend, das ist meine einzige Beziehung zum Thema Sülze. Ich fand immer alles irgendwie in Gelatine eingelegt und so. Fand ich immer voll ekelhaft. Voll widerlich.
Na, bei mir, ich ganz früh damit sozialisiert worden, mit diesem Schweinebratenbrötchen mit Kruste und diesem dunklen Gilet obendrauf.
Oh.
Seitdem ist das nichts Fremdes für mich. Die Sülzenunruhen, auch als Hamburger Sülzeaufstand bekannt, ereigneten sich im späten Juni 1919 in Hamburg. Auslöser war die Annahme der Bevölkerung, dass verfaulte Kadaver zu Sülze verarbeitet, verkauft und verkauft würden.
Es ist im Grunde genommen so eine Vorläufergeschichte von so einer modernen Telegram-Gruppe eigentlich.
Ja.
Also sie haben gedacht, Leichen werden zu Sülze verarbeitet.
Da sind Fehlinformationen wahrscheinlich umgegangen. Infolge der Unruhen marschierten Reichswehr und Freikorps in der Hansestadt ein. Ich lese mal den Ablauf vor, weil ich muss ja auch mal ein bisschen lesen lernen. In Hamburg war die politische Stimmung im Juni 1919 gespannt. Die Ereignisse und Spannung der Novemberrevolution wirkten noch nach. Die bayerische Räterepublik war kurz zuvor blutig zerschlagen worden. Während die Arbeiter um die Errungenschaften der Revolution fürchteten und sich einer bewaffneten Konterrevolution ausgesetzt fühlten, sorgten sich Bürgertum um Handel, um die öffentliche Sicherheit und fürchteten Aufstand und Anomie.
Anomie, das Wort gibt's nicht. Das haben wir, was ist das, was Anomie denn für ein Wort?
Bezeichnet in der Soziologie einen Zustand fehlender oder schwach sozialisierter Normen, Regeln und Ordnung. Also sowas wie die Anarchie.
Ja, oder sowas wie die Voraussetzung für so einen vernünftigen Podcast ist die Anomie. Dass man im Grunde genommen sich an keine Regeln hält, einfach so ein Punker ist, wie Campino von den Toten Hosen.
Der Konflikt brach in Hamburg aus, als am 23. Juni 1919 ein Fass mit verfaulten Kadavern vor der Fleischwarenfabrik Heil, die eigentlich eine Gerberei war, deren Besitzer von der herrschenden Not zu profitieren versuchte, dem diente auch die Umbenennung, in der kleinen Reichstraße zerbrach. Die zusammengelaufene Menge mutmaßte, die Kadaver würden in der Fabrik zu Sülze verarbeitet und stürmten das Gelände, wo sie weitere Kadaver von Ratten, Hunden und Katzen fand. Dass in der Fabrik auch Abfälle für Leimfabriken gesammelt wurden, war der aufgebrachten Menge unbekannt.
Typisch. Das ist heute Telegram.
Wirklich, Desinformation komplett. Diese hätten aber auch damals schon betrieblich sauber getrennt werden müssen.
Schon 1919 wurden Ratten, Hunde und Katzenkadaver von anderen Tieren getrennt. Auch das eine Information.
Es gab die gelbe Tonne, die grüne Tonne,
die Kadavertonne.
Die Hunde, die Katzen und die Rattentonne gab es damals.
Weißt du, wie bei Batterien mit so einem Loch für Ratten, wo man nur eine Ratte reinmacht, wie diese Kinderspielzeuge. Der Hund kommt ins Hundeloch. Der passt nicht
jetzt
ins Katzenloch.
Jetzt wird es dramatischer.
Oh Gott.
Klären ließ sich das alles vor Ort nicht. Also der Fabrikbesitzer wurde daraufhin in die kleine Alster geworfen und entging nur knapp dem Tod. In den folgenden Tagen durchsuchten Menschenmengen verschiedene andere Fleischfabriken und fanden viele Anzeichen von Fleischpanschereien. Mhm. Am Morgen des 24. Juni 1919 wurde bei der Firma Stark & Co. stinkende Kadaverabfälle gefunden. Gleiches galt für die Firma Rosskamp und Stark.
Gibt's die heute noch, die Firmen? Du kennst sie doch aus in Hamburg.
Ich sag mir alles leider gar nichts mehr. In Hohenfelde. Die Unruhen breiteten sich über die Stadt aus und griffen auch auf das benachbarte Altona über.
Damals nicht noch eine eigene Stadt, das war ja gar nicht Hamburg.
Das war noch nicht die Stadt, genau, das war glaube ich skandinavisch-dänisch, ein dänisches Viertel. Jedenfalls haben die Dänen damals...
Altona gehörte zu Bremen damals noch.
Ich glaube noch zu Dänemark. Mhm. Nicht nur die Fabrikbesitzer, sondern auch staatliche Stellen der Komplizenschaft beschuldigt, wurden Opfer gewalttätiger Angriffe. Am Rathausmarkt kam es zu einer ersten Eskalation. Nachdem dort ein Pranger für verschiedene Beschuldigte aufgestellt worden war, versuchten die Rathauswachen einzugreifen. Schüsse fielen. Eine in die Arbeitschaft verhasste Zeitfreiwilligenabteilung marschierte auf. Eine Handgranate explodierte, das Rathaus wurde belagert.
Mein Gott.
Das ist echt, also, wenn du da schon Handy gehabt hättest, da hättest du echt Insta-Gold gehabt, ne? Also auf alle Fälle. In den folgenden Tagen erklärte Reichswehrminister Gustav Noske die Reichsexekution. Und beauftragte der späteren Exkursion und späteren Teilnahme des Kapp-Putsches, Generalmajor Paul von Lettow-Vorbeck, die Unruhen niederzuschlagen. Legendär. Als Reichswehr-Truppen am 27. Juni in der mittlerweile wieder weitgehend ruhigen Stadt einmarschierten, konnten die Soldaten zur Umkehr überredet werden, als ihnen die tatsächliche Lage in Hamburg geschildert wurde. Am 1. Juli 1990 jedoch marschierten Reichswehr- und Freikorpstruppen, darunter auch Freiwilligenverbände aus Altona, in die Stadt ein. Sie besetzten die Arbeiterwohnviertel. Vielerorts hissten sie schwarz-weiß-rote Flagge des Kaiserreiches. Arbeiter und Funktionäre wurden unter oft willkürlichen Anschuldigungen verhaftet und misshandelt. Die Freikorps machten großzügigen Gebrauch von ihren Schusswaffen, um Plünderer und Heckenschützen niederzustrecken. Zudem galt in den Vierteln eine Schnelljustiz durch die Truppen.
Nicht schlecht, das alles der Hamburger Sülze-Aufstand. Wow. Ich finde den Satz sehr schön, dass die Freikorps...
80 Todesopfer, ganz kurz, hier steht noch die Wirkung. 80 Todesopfer waren am Ende zu beklagen. Der Fleischfabrikant Heil wurde vor Gericht für schuldig befunden, dass er aus Kalbskopfhäuten in zweifelhaftem Zustand matschig, schimmelig und mit Maden durchsetzt Sülze herstellte und sein Betrieb offensichtlich den hygienischen Anforderungen nicht genügte. Am 25. Oktober 1919 wurde er zu 3 Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 1000 Reichsmark verurteilt.
War eine wilde Zeit.
Heute erinnert eine Plakette im Hamburger Rathaus an ein Wandgemälde an der Fassade an die damaligen Aktionen.
So an der Fassade des Gebäudes der Verbraucherzentrale Hamburg. Letztlich war das quasi der gewalttätige Arm der Verbraucherzentrale. Letztlich ist das wird heute zum Glück...
Aber wirklich, es klingt wirklich nach einer krassen Sache, die heute so eigentlich auch passiert, nur dass es nicht mehr um Sülze geht, sondern um Fehlinformationen und andere Sachen.
Ja, aber solche Sachen werden heute gemanagt über Verbrauchermagazine, auch in den dritten Programmen. Auch da, also bevor da Unruhen ausbrechen, steht es halt Daniel Assmann oder irgendwie Yvonne Willigs vom WDR in der Fußgängerzone mit so einem, wo erstmal die Qualität der Sülze getestet wird. Und das ist das Schöne am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und gerade das Systemerhaltende von den dritten Programmen. Dass solche Unruhen verhindert werden durch anständige Servicemagazine in den dritten Programmen, wo man die Qualität der Sülze nicht einfach so per Abstimmung, sondern wo das wirklich einigermaßen wissenschaftlich fundiert im Fernsehen ausgebreitet wird. Aber eine sehr interessante Geschichte. Und ich wusste gar nicht, dass Verbraucherschutz schon so früh zu militärisch.
Ja, vielleicht war das der Beginn des Verbraucherschutzes. Vielleicht
oder das Ende vielleicht. Ist ja gewalttätig gewesen.
Aber auch die ganze um Sülze. Also entweder war Sülze besonders wertvoll damals oder auch ein Heiligtum. Es wurde vielleicht viel Sülze gegessen. Sülze hatte mal einen anderen Wert als heute. Also heute esse ich alles, aber keine Sülze mehr.
Es ist schon einige Zeit her, dass wir etwas von Jenny Elvers gehört haben. Doch nun meldet sich die Schauspielerin umso lauter zurück.
Hey, hier ist Jenny Elvers. Ich bin zurück und ich hab Bock auf euch.
Dann holt sie nochmal richtig aus.
Für mich gibt's in Deutschland nur einen Podcast, der richtig real ist. Fest und flauschig.
Du, ich habe diese Woche, wo wir gerade über das Konservieren von Lebensmitteln sprechen, ich habe diese Woche einen längeren Artikel gelesen über das römische, die fermentierte römische Soße Garum. Das ist sowas gewesen wie das Maggi der Römer. Und ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, irgendwie auch so in so ein Rabbit Hole reingefallen und habe angefangen über Pompeji zu lesen, wo die immer mehr ausbuddeln und wunderschöne Wandgemälde freilegen und eben auch so alte, so Schnellimbiss, wo man dann eben in diesen Tontöpfen die Snacks findet, die dann damals von der... Warst du schon mal in Pompeji eigentlich?
Oder? Ja, ich war da, tatsächlich.
Wirklich?
Ist, 98 war ich auf großer Interrail-Italien-Rundfahrt und da bin ich am Vesuv längs gegangen, der Vesuv, der natürlich damals Pompeji in Schutt und Asche gelegt hat und dann bin ich da zwischen diesen Ruinen oder dem, was übrig ist, spazieren gewesen. Ich war da alleine und habe mich eine Stunde da hingesetzt, habe ein paar Kippen geraucht und irgendwann habe ich tatsächlich
Zynisch.
Die alten...
Hast du mal geascht auf Pompeji oder was?
Hab ich da geascht? Na, ich sah da so. Und irgendwann habe ich wirklich so vor Augen dieses Gefühl, was da noch transportiert wird. Hast du noch die alten, hast du Spartakus auf einmal noch auf so einem Pferd da vorbeireiten gefühlt? Also es ist, musst du mal hin, ist total spannend.
Ich würde da wahnsinnig gerne hin, nachdem ich
vor allem am Vesuv, da kannst du einmal oben rumlaufen. So,
aber kann er nicht auch jederzeit ausbrechen?
Ja, ne? Ja, das ist, glaube ich, wirklich immer noch der gefährlichste, weil ich keine falschen Informationen, aber seit ein paar hundert Jahren, glaube ich, überfällig, was
Ausbruch angeht. Ja, übrigens war auch ein wichtiges Thema in dem wunderschön im WDR in der Südeifel, dass auch die in der Südeifel alles noch Vulkane, die, wo man eigentlich sagt, die berechnen alle 10.000 Jahre aus, aber die sind jetzt schon lange nicht mehr ausgebrochen, schon seit 15.000 Jahren. Ist auch jederzeit, könnte es soweit sein. Auf jeden Fall Garum, diese fermentierte Soße aus fermentierten, es gibt so Leute, die das nachbauen, das fand ich ganz interessant. In Berlin gibt es so einen Freak, der Sachen fermentiert, der einfach boah, da irgendwie Soja, Miso, das total geil findet, weil das eine schöne Art ist, Lebensmittel haltbar zu machen. Und ich würde wahnsinnig gerne mal wissen, wie das schmeckt, das Garum. Das ist so eine Soße, sowas wie Wustersoße. Oder irgendwie.
Da kommt irgendwas gerade hoch. Wir haben schon über Fermentieren hier gerade geredet. Ging es um Pflaumen oder irgendwas anderes? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das war schon mal Thema.
Wir haben über Fehmarn mal geredet. Aber über
Da haben wir öfter drüber geredet. Aber auch über in Fehmarn, da wo das Fementieren natürlich.
Das Fehmarntieren. Also das ist das Haltbarmachen von Lebensmitteln mit Hilfe von Bakterienkulturen im Grunde genommen. Also letztlich ist zum Beispiel Käse auch das Produkt einer Milchfermentierung.
Knoblauch habe ich dir schon vor langem erzählt.
Schwarzer Knoblauch. Nee, du hast mir nicht nur erzählt, du hast mir das auch zugeschickt. Dann kam das aber nicht an. Dann kam das aber nicht an, weil das durch irgendwie komische Sicherheitskontrolle nicht durchgekommen ist, weil irgendwelche Leute von irgendwelchen Bundesbehörden dachten, dass
Stück Hasch mit reingepackt. Da ist der Drogenhund angesprungen. Ich hätte noch das kleine Stück Hasch mit reingepackt.
Naja, auf jeden Fall interessiert mich das wahnsinnig, wie das wohl früher war. Und wenn man sich immer wieder diese, ich weiß gar nicht, ob die jetzt gerade so eine Finanzspritze bekommen haben in Pompeji. Es werden wahnsinnig viele geile Sachen gerade ausgebuddelt. Und immer findet man so neue Artikel dazu, was jetzt wieder Neues gefunden wurde. Und immer wieder werde ich in meinem Glauben bestärkt darin, dass es im Grunde genommen alles war wie heute, nur alles so ein bisschen wie bei den Flintstones in dem Film, also alles so ein bisschen weniger technisiert, aber im Grunde genommen hatten die Menschen damals die gleichen Bedürfnisse. Es war genauso eine Zweiklassengesellschaft, die hatten auch ähnliche kulinarische Vorlieben und dieses Garum war eben damals so eine Würzsoße, was so Maggi-mäßig auch überall hergestellt wurde. Das Garum aus dem Ort war dann anders als das Garum aus diesem Ort und wie man damit heute kocht, das würde mich interessieren. Vielleicht mache ich mal so einen Mittelalter-Kochkurs mit, weißt du? Es gibt ja so.
Oh ja, aber auch nur, wenn du dich dann wie so ein Druide kleidest.
Zieh mir an, wie so ein Druide, man gibt so Schwertkampf in der Pause, wenn irgendwie der Braten, der Ochse im Ofen ist, dann wird Schwert gekämpft und dann setzt man sich in so komischen Baumwollgewändern an so einen großen Tisch und darf dann auch das Essen nach hinten schmeißen und so. Das finde ich, warst du mal auf so einer.
Ich war öfter schon auf Mittelalter, haben wir auch schon oft drüber geredet. Ich war schon oft auf Mittelalterfesten und mir fällt gerade ein, ich war in den letzten 3 Jahren auf keinem einzigen. Ich fahre da öfter hin, ich mache da nie eine Insta-Story, um mich über die Leute lustig zu machen. Und es gibt ja noch eine Geschichte.
Ja, auch Schwerter haben, die haben einfach Schwerter. Ich mach dich niemals lustig über Leute mit Schwertern.
Es ist eine wahre Geschichte, dass ich 2002 auf dem Mittelalter-Festival gespielt habe, als ich mit Akustikgitarre, ich hatte gerade angefangen, vielleicht war es 2003, ich angekommen bin, in Thüringen war das, und nee, Thüringen, nicht Tübingen, in Süddeutschland, entschuldigt bitte. Also ich bin da hingefahren und dann hat sich vor Ort rausgestellt, dass sie mich verwechselt haben mit Norbert Scholz, das ist nämlich ein wirklich bekannter Norbert, glaube ich, Scholz, also nicht Olaf Scholz, ist der irgendwie so ähnlich, der hat einen nicht ganz anderen Namen. Und wurde dann von jemandem aber verwechselt, der meine Lieder wirklich mochte und dass ich das spielen wollte. Alle anderen haben aber gedacht, dass da ein Mittelalterbade kommt. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und stand auch nicht mein Name da. Und dann haben Leute im Publikum schon skeptisch geguckt. Und dann habe ich gehört, wie einer vorne gesagt hat, zu sagen, das ist er nicht, hat einer gesagt. Und dann musste ich noch mit denen verhandeln und habe nur die Hälfte meiner Gage am Ende bekommen, weil ich ja nicht der Typ war, den sie eigentlich erwartet haben. Aber ihr habt aber mich angeschrieben. Und ich wollte mich jetzt nicht, weil da war noch echt krasse Typen dabei. Und das Geile war, ich war beeindruckt von dieser gesamten Veranstaltung. Es wurde noch mit Talern gezahlt. Du durftest nicht mit Euro zahlen, du musstest dein Geld in Taler. Es gab da eine eigene Währung drauf.
Cool.
Also, ja, coole eigene Währung. Und dann bin ich da auch noch geblieben. Das ist sehr, sehr lange her, aber eine Geschichte, die ich nicht vergessen werde. Deswegen kann ich diesen Leuten auch, ich finde, wenn du da eine Stunde rumrennst in so einem Ritterkostüm, fühlst du dich selber wie ein Ritter und bist irgendwie auch froh, aus der Welt, in der du den ganzen Tag rumhängst, abzuhauen. Deswegen kann ich diese Rollenspielerwelt total gut verstehen. Ich meine, beim Sex machst du ja auch Rollenspiele, Jan. Da willst du ja auch abflüchten in eine andere Welt.
Nee, ich nicht.
Du nicht, du bist dann Jan Böhmermann, ne?
Ich bin Jan Böhmermann. Beim Sex bin
der Moderator.
Beim Sex bin ich der Fernsehmoderator Jan Böhmermann.
Entschuldige mal, Mäuschen, beim Sex bin ich immer noch der Moderator Jan Böhmermann. Vorsichtig bitte, wie du mit mir redest. Entschuldigung. Hier, du schläfst ja immer noch mit Moderator Jan Böhmermann. Also entschuldigt bitte mal.
Trotzdem, wirklich mal eine Botschaft an alle Leute, die Mittelalter-Fans sind. Das Mittelalter ist echt vorbei. Und war auch wirklich keine geile Zeit. Warum gibt's nicht mal so geile Römer-Festivals oder sowas? Gibt's wahrscheinlich südlich des Limes, gibt's wahrscheinlich auch Römerfeste. Da werden jetzt viele Leute sagen, ja, komm doch mal vorbei. Hier bei uns irgendwie in.
Das Lustige ist ja, dass Konstanz. Die Leute, die jetzt diese Rollenspieler-Sachen machen, damals im wirklichen Mittelalter alle schon längst tot wären, weil die Menschen wurden gar nicht so alt. Und meistens ist das so ein Rappel, den du erst so mit 40, 50 kriegst, so eskapismusmäßig, dass du denkst, ach, ich schließe mich jetzt mal in so einer Gruppe an. Zwei hier aus dem Dorfkrug, die sind da auch immer schon am Wochenende irgendwie. Und die haben auch da, die geben sich da richtig Mühe und dann bist du ja irgendwann drin. Ohne zu merken, eigentlich wärst du schon lange geköpft worden, wenn du wirklich im Mittelalter gelebt wärst. Oder wärst du an einer Pest gestorben.
Weißt du, warum die Häuser in der Eifel, in der Südeifel, irgendwann immer größer geworden sind. Da gab es ein Haus von 1600 noch was. Da war die Geschosshöhe, da waren die Leute 1,60 groß. 200 Jahre später, da war das Haus doppelt so hoch. Was ist passiert?
Weil die angefangen haben, High Heels zu tragen.
Genau. Nee, da sagte nämlich der Typ, der den Hof da betreute, wissen Sie, was da passiert ist? Da ist die Kartoffel in die Eifel gekommen. Weil zwischendrin, früher waren die Leute klein, dann kam die, da ist die Kartoffel in die Eifel gekommen. Da haben die Leute Kartoffeln gegessen, sind die einmal doppelt so groß geworden. Die waren früher 1,60 groß, so groß wie Daniel Assmann, der ist auch sehr klein. Der hat gesagt, also fühlte sich da sehr nahe. Und dann kam aber die Kartoffel, ist die Kartoffel in die Eifel gekommen, dann sind die Leute größer geworden.
Aber jetzt waren wir, bevor die Kartoffel entdeckt wurde und zu uns rübergebracht wurde, waren wir da einfach gar keine Kartoffeln? Was, wie hätte man uns denn damals, guck mal, jetzt kann man
Kartoffeldeutsche sind. Die Hirsis hätte man uns genannt oder so.
Hirsis genannt.
Statt Kartoffeln. Ne? Ja, aber auch regional unterschiedlich.
Die Steckrübe.
Hör auf, wenn man Steckrübe sagt, ist rassistisch gegen uns Deutsche. Die Hirsis, da kommen die Hirsis.
Die Steckrübe war wirklich
Edelfrucht.
War eine Edelfrucht, ja.
Bis dann.
Bis die Kartoffeln kamen. Die Kartoffeln machen alles kaputt, Alter.
Die Kartoffeln sind invasive Art. Wir müssen noch mal kurz über die Faschos in Italien reden. Alter, ich habe die Fotos von Silvio Berlusconi gesehen. Ich glaube, es ist einfach.
Alter, der Typ, wie der aussieht. Das ist wie seine eigene Wachsfigur.
Der wie so ein Totenkopf mit Paintbrush irgendwie oder mit Airbrush, was drüber gesprüht wurde, über so einen Totenkopf. Der ist auch. Der ist 85, ist der, Alter. Das ist auch nicht gut.
Auch.
Das stimmt doch irgendwas nicht. Vor allem mit Molto Phil und so ein bisschen Schminke, der ist einfach bestimmt nur so ein Totenkopf, wo einfach das drauf plastiniert. Weißt du, wie wenn man beim BKA so eine unbekannte Leiche findet und dann diese Techniker diesen Skelett bekommen und dann da so draußen mit so einer gummiartigen Masse auf den Totenkopf so ein Gesicht drauf machen und das wird dann als Fahndungsplakat rausgegeben. Oder wie im Neandertaler Museum, wo die auch so einen Neandertaler Schädel gefunden haben und diese BKA-Forensiker dann da irgendwie nachgebaut haben, wie der Neandertaler heute aussehen würde mit der Haut drumherum. Mhm. So sieht sie Berlusconi aus.
Oder Körperwelten. Also der kann dich direkt so, wie er ist, reinstellen bei Günther von Hagens Körperwelten. Da muss man nichts mehr auseinanderschneiden. Das ist so schon ein Wunder. Das also
ja, und erst das Innere. Und erst wie furchtbar das Innere bei dem aussieht. Jetzt sind die Faschos da echt an der Macht, ne?
Das Schlimme ist, dass Berlusconi es wirklich seit, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, jetzt immer wieder schafft, egal mit wechselnden Parteien, mit wechselnden Leuten, Gefolgschaften, seine Macht sich zu bewahren oder Teil der Macht zu sein. Und dass diese Wahl, es sah alles schon so aus. Ich muss dazu sagen, dass das politische System in Italien ein großes Rätsel für mich ist. Das funktioniert so obskur mit Parteien, die mal kurz gegründet werden, die wieder auseinanderbrechen und ähnliches. Was sagst du dazu?
Ich verstehe es auch nicht so ganz genau. Ich finde aber, dass man sich als Deutscher da in so einem bequemen Euro-Rassismus einrichten kann. So nach dem Motto, ach, wenn die Faschos in Italien an die Macht kommen, ist egal, weil in einem halben Jahr wird sowieso wieder gewählt und irgendwas passiert da und die zerstreiten sich und so. So ist er halt, der Italiener. Aber Pompeji und Pizza und Pasta, lecker. Das ist ja das, weißt du, der Grund, warum selbst irgendwie die schärfsten Aktivisti im Internet einigermaßen ruhig sind, ist, weil man ja quasi unterstellt, in Italien, da weiß man ja eh nicht so ganz genau, das gab's ja alles schon mal, dann sind die eh wieder weg, aber der Faschismus,
Deutschland, wenn man ganz hart sieht, also ich will jetzt auch gar nicht, wir wollen nicht heute gleich wieder in eine Schwere kommen oder so, ich weiß nicht, wir wollen Leute auch mal wegbringen von solchen Themen, aber
ich Schweden, nicht, du willst Leute wegbringen. Ich will
du willst immer nicht.
Ich will die Leute da lassen, wo sie sind und ihnen ordentlich mit Backpfeifen ins Gesicht.
Du willst sie im Realismus schmoren lassen.
Genau.
Also Italien, Schweden, Polen, Ungarn, wo überall ein Rechtsruck oder rechte Parteien in der Macht
sind. Deutschland.
In Europa. Ja, das ist jetzt okay. Also du weißt aber, was ich meine gerade, ne? Weil wenn man so sieht, was so passiert, ist das schon ein sehr ungeiles Gefühl. Und es ist ein Grund zur Sorge, finde ich, ganz ehrlich.
Ja, ich finde auch. Also, komm, jetzt sind wir doch runtergezogen, stimmungsmäßig.
Nee, ich finde, also ich gucke mir das an und denke, das kann nicht sein, dass ein Land, was eigentlich so ein progressives Land, was ist progressives, ein modernes Land ist wie Schweden, in dem ich dieses Jahr auch war, dann also doch in solchen Verhältnissen steckt oder in solchen Problematiken und die Politik das irgendwie wohl nicht hinkriegt, Menschen davon zu überzeugen, nicht die rechte Parteien zu wählen. Und das dauert jetzt zu lange. Und ich glaube, dafür brauchen wir Markus Lanz und Richard David Precht, um uns hier über dieses Thema jetzt länger auszulassen.
Apropos Richard David Precht, mir ist was Merkwürdiges passiert.
Nee, bitte nicht diese Woche.
Nein,
du musst mal Richard David Precht Verbot kriegen.
Ich möchte gar nicht über den reden, aber mir ist was Merkwürdiges passiert. Ich habe eine iMessage bekommen, und zwar eine iMessage-Gruppennachricht von einer unbekannten Nummer. Und in dieser iMessage-Gruppennachricht waren außerdem noch 5 andere, mir völlig unbekannte Nummern. Aber Nummern, die aussahen wie Alte Telefonnummern. Also so 0171er-Nummern, die man gar nicht mehr kriegt heutzutage auf dem freien Markt. 0171er-Nummern sind ja alle vergeben, die gibt's eigentlich im Grunde genommen gar nicht mehr. Weißt du, diese ganz alten Telefonnummern. Und zwar war in diesem iMessage-Ding angehängt, war da das Stern-Interview von Harald Welzer und seinem eineigen Zwilling Richard David Precht. Also sowohl äußerlich als auch intellektuell. Ein und dieselbe Person. Und ich weiß nicht, wer mir das geschickt hat. Ich habe mich aber auch nicht getraut, da anzurufen. Und auch weiß auch nicht, wer die anderen Nummern sind. Total merkwürdig.
Keine Ahnung. Ja, aber ist es denn aufschlussreich, das Interview? Oder hat das irgendwas
bedeuten? Nee, gar nichts. Es ist einfach nur das Interview. Und ich dachte, hey, wer schickt mir... Das muss ja irgendjemand sein. Also ich glaube nicht, dass ich verwechselt wurde, weil es ist schon... Ich fühle mich irgendwie schon als den richtigen Adressaten. Weil ich fand das ganz nett. Da muss ich mir einen Stern nicht kaufen. Ist ja nett. Also warum soll ich mir einen Stern kaufen sowieso und das lesen, aber habe ich mich gefreut darüber. Und ich glaube, es ist jemand entweder, wo ich in einer ganz alten Bubble noch drin bin, von früher, aber kann eigentlich nicht sein. Und die anderen Nummern kannte ich auch alle nicht. Vielleicht bin ich da irgendwie in so einen Zirkel geraten mit, keine Ahnung, Angela Merkel oder sowas. Direkt mal think big. Warum nicht? Das ist vielleicht
der magische Kreis.
Vielleicht sind es richtig berühmte Leute, die sich gegenseitig irgendwelche Artikel aus dem Stern rumschicken und aus Versehen meine Nummer bekommen haben von irgendwem und mir das dann jetzt auch mitgeschickt haben. Ich habe vielleicht jetzt Kontakte nach ganz oben.
Vielleicht, aber die hast du doch schon lange, Jan. Oder? Mhm. Wir machen ganz kurz noch ein paar Songs auf die Liste. Nächste Woche gibt es wieder Metal am Mittwoch. Diese Woche fällt es mal aus, damit es auch was Besonderes bleibt. Damit es was Besonderes für euch bleibt, damit ihr euch darauf freut. Einfach ein paar Songs von ein paar Leuten, die mir was zugeschickt haben. So viele Leute schicken mir ihre Songs zu. Übrigens, das Intro heute war von Frederik.
Vielen Dank, Frederik.
Vielen Dank. Er schreibt, ich heiße Frederik, komme aus dem postapokalyptischen Essen im Ruhrgebiet. Ich produziere seit einiger Zeit elektronische Musik und habe euch beiden ein Drum-and-Bass-Intro gebastelt. Viel Spaß beim Hören und ja, bla bla bla. Danke auch. Liebe Grüße auch an Jan, schreibt er extra
nach. Das ist aber nett, Dankeschön. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute uns doppelt Nachrichten schicken. Also, dass sie uns die beiden Nachrichten in CC schicken, also kopiert mit Steuerung C, Steuerung V, aber dann einfach immer nur Olli und Jan austauschen. Dass wir aber eigentlich im Grunde genommen die identischen Nachrichten bekommen.
So, dann packe ich mal einen Song, den ich nur einmal kurz gehört habe, weil ich kriege so viele Sachen von Leuten, die mit Musik anfangen, die unbekannte Künstler sind. Ich packe natürlich meistens hier immer noch so irgendwie Leute schon mit Plattenvertrag und so rauf, aber Lukas Kloth schreibt mir Folgendes. Lieber Olli, mein Freund Sihan hat letztes Jahr sein allererstes Lied herausgebracht und zum Jubiläum ein Jahr später nochmal eine ruhige Version und eine Radioversion herausgebracht. Und jetzt kommt der Satz, wo ich schon fast nicht mehr weitergelesen hätte. In dem Lied geht es darum, das Kind im Mann oder der Frau wieder zu entdecken und seine künstlerische Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich dachte, oh Alter. Aber dann habe ich mir den Song angehört und ich fand ihn ganz schön. Und deswegen, um auch überhaupt mehr Künstler zu unterstützen, wie die wirklich noch keiner kennt, packe ich den Song von Sihan rauf. Und der heißt, jetzt muss ich den Namen nochmal kurz, den Namen nochmal gucken, der heißt Come Back to Life und ist von Sihan. Orkun, oder? Sind das zwei Leute, Orkun und Sihan? Das weiß ich nicht. Sihan, C-I-H-A-N geschrieben, Comeback to Life. Sihan packe ich auf alle Fälle rauf. Dann packe ich noch auf die Liste Moria, von der habe ich schon einen Song raufgepackt. Die hat noch ein wunderschönes Lied gemacht, was ich sehr mag. Das heißt Heal Me. Das hört ihr euch am besten einfach sofort am Ende der Sendung nochmal an. Und dann packe ich noch, jemand hat mir noch was geschrieben. Warte mal, mein Freund Grundhast heißt der. Ich habe das Lied noch nicht gehört. Ich packe jetzt einfach mal eins von... Höre ich mir gleich danach an. Aber Marian schreibt, mein lieber Freund Grundhass bringt in wenigen Wochen sein neues Album raus und hat heute seine Single veröffentlicht. Leider wurde sein Social-Media-Account gehackt und für kleine Künstler ist das der absolute Horror, gerade in Release-Phasen. Dir soll geholfen werden. Ganz liebe Grüße an Grundhass und ich packe von Grundhass den Song... was packe ich von Grundhass noch auf? Zusammen kaputt. Den Song hört ihr auch mal an von Grundhass. Und das waren unsere kleinen musikalischen Leckerbissen.
Ja, wer kennt es nicht als aufstrebender Musikkünstler? Fast wäre was mit der Karriere, hätte es geklappt. Aber dann wurde mein Social Media Account gehackt. Deswegen bin ich heute wieder bei Lidl am Regal einräumen.
Wer kennt es nicht?
Das war Fest und Flauschig, die kleine knackige Mittwochsausgabe. Wir sind heute so ein bisschen auf der Durchreise. Das hat Gründe. Es hat Gründe, die wir vielleicht am Sonntag in der großen Fest und Flauschig Gala-Episode hier ausbreiten werden. Es sind traurige Gründe für einige. Mhm. Es sind aber auch vielleicht ganz spannende Gründe für andere. Es ist auf jeden Fall, ich darf auf jeden Fall darum bitten, am Sonntag einzuschalten, weil es wird schockierend. Es ist eine schockierende Sendung. Ich weiß nicht warum, aber es ist also bestimmt.
Wird geschrien in der Sendung?
Kann ich mir nicht vorstellen. Also wie ich unsere
geweint, fließen Tränen.
Nur wenn wir in meiner Küche sitzen.
Nur wenn wir im Quotentief sitzen, dann fließen hier die Tränen.
Gibt's da nicht Quoten bei Podcasts?
Weiß ich nicht. Ich kriege jedenfalls keine. Bei ProSieben kriegt man immer die, habe ich jedenfalls damals immer am nächsten Morgen die Quoten bekommen, wenn Schulz in der Box lief. Wie ist denn das bei dir? Um wie viel Uhr kriegst du morgens, kriegst du Samstagmorgens die Quoten von der Sendung vom letzten Tag? Von wem kriegst du die? Gibt's Feedback? Wird darüber geredet? Wie fühlst du dich nach jeder Quote? Lass uns noch mal kurz reinblicken in den Leistungsdruck. Ja, das würde mich wirklich interessieren.
Jetzt soll ich das mal eben kurz erzählen?
Ja.
Also pass auf. Mit den Quoten ist es wirklich folgendermaßen. 7 Jahre lang, die Zeit, in der wir bei Neo waren, war das wirklich irrelevant. Auch früher, hier ganz früher, hier 2011, ging es ja mit Charlotte mit der Sendung los und so. Auch vollkommen irrelevant. Es ist immer noch komplett irrelevant, aber...
Weil du ein Online-Thema bist oder
nein,
warum?
Nein, nein, nein. Es war immer komplett... Das war einfach so magisch, total scheißegal, wirklich total scheißegal. Es war aber das, vielleicht, also das große... die große Lebenslüge oder der große PR-Coup, jetzt verrate ich es mal in der Mittwochssendung, was viele Leute glauben, ist, dass die Sendung nie einer geguckt hat. Das stimmt aber gar nicht. Es waren immer super, also wir hatten immer super
Quoten. Die Neo-Sendung.
Die Neo-Sendung, es war, also war natürlich auf niedrigem Niveau, aber es war immer, waren immer super Quoten. Und das ist tatsächlich jetzt zum allerersten Mal so, jetzt kriegen wir sogar so, es läuft jetzt im ZDF-Hauptprogramm und da kriegt man dann sogar von den ZDF-Mitarbeitern am Samstag meistens den sogenannten Quotenverlauf. Das ist dann so ein Ausschnitt, wo man wirklich minutengenau gucken kann, wer abschaltet und wer zuschaltet. Und es ist eigentlich ganz interessant, sich das anzugucken. Es ist aber trotzdem wirklich immer noch ziemlich irrelevant, weil wir festgestellt haben, dass wir richtig geile Sendungen machen. Und dann heißt es hinterher, ja, war eine geile Sendung, aber oh, die Quote gestern Abend, ja, aber wie, es war die beste Sendung, die wir seit 2 Jahren gemacht haben.
Aber ist es dann so, dass die das nicht wegdrücken können, sagen, geile Sendung, sondern es ist immer, die Quote zählt über allem?
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Also
ich meine jetzt nicht für dich und dein Team, sondern fürs ZDF.
Nee, das muss ich auch wirklich sagen, ganz ehrlich, das ist wirklich überhaupt nicht so. Also ZDF ist das jetzt nicht scheißegal.
Ich frag nur, ich weiß
nicht. Ist nicht scheißegal, aber ist vielleicht auch nur nicht scheißegal, weil die Quoten nicht schlecht sind. Aber es ist nicht, also eigentlich ist das kein, wir machen zum Beispiel öfter einfach Sachen, die gar keinen Sinn machen, die einfach Quatsch sind so. Und das ist dem ZDF ziemlich scheißegal. Muss ja eigentlich auch so sein. Also bitte.
Und Zusatzfrage noch ganz kurz. Wenn ihr die...
Jetzt kommt's.
Nee.
Frag ruhig ganz offen. Du willst irgendwas fragen, wo du denkst, dass du das nicht fragen kannst?
Nein. Aber ist es immer noch so, dass diese ganze Quoten, dass diese ganze Ausrechnung darauf basiert, dass irgendwo 2.000 oder 3.000 Menschen in Deutschland sitzen, ja, die am Fernseher dieses Gerät haben und daraus, aus dieser Hochrechnung von 3.000 random Menschen, wird das alles...
I'm not kidding you. Ich erzähle es eine wahre Geschichte, die vor 4 Tagen passiert ist. Ich sitze in einer Konferenz, wir machen eine Google Meets Konferenz mit der ganzen Redaktion, auf einmal klingelt mein Handy. Ich so, unbekannte Nummer, gehe ich ran, natürlich, einfach vielleicht mal just for fun, für die Leute. Weißt du, wer da anruft?
Na?
GfK Marktforschung. Ich wurde zufällig ausgewählt und die wollten mir eine Fernsehquotenbox verraten, übergeben. Die wollten, dass ich teilnehme an dieser GfK-Quotenmessung und haben mich...
hast du nicht gemacht?
Ich dachte, ich werde geprankt. Dann hat so eine wirklich sehr nette Frau einfach so ein komplettes Skript runtergelesen und hat vorgelesen, was sie, ja, Sie sind ausgewählt worden per Zufallsgenerator, hier will sie GfK. Kennen Sie die Fernsehquotenmessung? Ich sage, ja, sagt mir was im Fernsehen. Dann hat sie einen ganzen Fragenkatalog mir gestellt. Arbeiten Sie in den Medien? Arbeiten Sie beim Fernsehen oder beim Radio? Nö, habe ich dann gesagt. War natürlich gelogen. Dann hat sie weitergemacht. Dann hat sie mich markiert als jemand, der offensichtlich Interesse daran hat. Und dann hat sie gesagt, es wird sogar vergütet, wenn man eine GfK-Box bekommt. Und zwar die Stromkosten bekommt man dann dafür. Also 3,50 Euro oder sowas pro Monat. Und ich schwöre dir, die Leute in meiner Redaktion, die Kolleginnen und Kollegen sind Zeuginnen und Zeugen. Ich wurde letzte Woche ausgewählt als quasi zukünftiger Besitzer.
Aber du hast gedacht, es ist ein Frank, hast nicht zugesagt.
Ich habe meinen Namen gesagt. Und dann habe ich gedacht, scheiße, hätte ich mir einen anderen Namen ausdenken sollen. Jan Böhmermann. Ja. Und dann Adresse habe ich dann quasi die Firmenadresse angegeben, sicherheitshalber, weil ich auch nicht wusste, ob jetzt irgendwie eine neue Show von Joko und Klaas, der große GfK-Prank demnächst kommt, sondern mal gucken, welche Promi blöd genug ist, sich am Telefon verarschen zu lassen. Es kann sein, dass die GfK mir jetzt noch Infomaterial schickt und ich mich dann tatsächlich als Jan Böhmermann um eine Quotenbox beworben und habe und angenommen wurde. Wäre mega geil.
Würdest du dann immer freitags deine eigene Sendung anmachen?
Auf keinen Fall, den Scheiß gucke ich mir nicht an, den Wichser mag ich nicht.
Aber nochmal zurück zur Ursprungsfrage. Mhm. Ist es nicht eigentlich immer noch eine Gaga-Messung?
Ja, komplett. Also komplette Gaga-Messung und ich freue mich immer zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir sind zum Beispiel eine Sendung, die immer nachgewichtet wird, weil mittlerweile in die Quotenmessung nicht nur die Fernsehquote reinkommt, also die normalen Einschaltquote,
so
eine Mediathek zum Beispiel.
Bei Wer steht mir die Show gibt es auch immer eine Nachmessung, noch ein, zwei Tage später.
Genau, also es wird dann auf einmal auch dazu gezählt, dass viele Leute Sachen ja zeitversetzt gucken. Und dann kriegt man am Dienstag kriegen wir dann immer die Nachgewichtung. Und das wird, glaube ich, erst am Donnerstag veröffentlicht. Und das ist echt ganz schön krass. Also da kriegt man dann wohl echt ordentlich was drauf und so.
Aber ja, aber mal ganz ehrlich, man müsste doch eigentlich grundsätzlich mal das Ding das ist ja heutzutage, wenn jeder irgendwie Streaming hat und sonst was, kannst du doch messen, was wer guckt, oder sind die Datenschutzmöglichkeiten da noch nicht vorhanden, dass man das machen kann?
Das ist so, irgendwie so GfK, ich glaube, die GfK will sich da irgendwie noch ihre alte Messung behalten. Die Radioquoten zum Beispiel werden ja auch immer noch per Telefonanruf gemessen. Also das ist immer noch dass die Leute, die Radioquoten einmal im halben Jahr werden ja nur gemessen, per Telefonanruf. Die rufen einfach random Leute an und fragen, welchen Radiosender sie hören. So werden Radioquoten gemessen. Also auch so ein bisschen vorsintflutlich. Naja, aber ey, Quote, ganz ehrlich.
So, Leute, habt ihr noch ein bisschen was mitbekommen, wie es hinter den Kulissen so läuft?
Ja, genau, aber Quoten sind wirklich, Quoten immer egal, wenn man sie nicht hat.
Quoten sind eine große Lüge, kann man eigentlich
sagen. Wenn man schlechte Quoten hat, sind Quoten immer egal. Wenn man gute Quoten hat, dann sagt man, alle anderen, die schlechte Quoten haben, sind Sendungen, die nicht wert sind, im Fernsehen ausgestrahlt zu werden. So ist es eigentlich im Business. So macht man es eigentlich.
So ist es im Kapitalismus halt.
Ja.
Habt eine schöne Restwoche. Vielen Dank fürs Zuhören.
Macht das gut, Leute. Wir hören uns am Sonntag wieder und dann werden wirklich ausgepackt. Dann werden wirklich die krassen Geheimnisse.
Dann wird richtig
ausgepackt. Am Sonntag gibt es kein Halten mehr. Ich sag, Sonntag wird wirklich mega, die Sendung. Also. Aber am Sonntag, ich würde einschalten am Sonntag. Ich habe was vorbereitet.
Es wird zu krass.
Oh mein Gott, Leute, es wird voll krass.
Feierabend, ey. Sonntag ist Feierabend, Leute.
Ist die Zerstörung. Am Sonntag ist die
alles
Zerstörung.
Alles vorbei.
Ey, am Sonntag, ich fass es nicht.
Sonntag ist alles vorbei,
als
Leute.
Als ich die Sendung gehört habe, Alter, ich hab gedacht, wie krass. Oh mein Gott, ist das krass. Also, richtig krass.
Wir haben sie nämlich schon aufgenommen. Alles vorbei, Sonntag, Leute.
Wir haben die Sendung noch nicht aufgenommen. Lass euch von Olli Schulz nicht anlügen. Lass euch lieber von mir.
Alles vorbei. Ey,
lass lieber von mir anlügen.
Alles vorbei.
Lasst euch von Olli Schulz nicht anlügen. Lasst euch von mir anlügen, weil ich mach's zärtlicher als Olli. Zärtlicher.
Das stimmt. Dafür spielt er bei mir das noch ein paar Tage länger. Tschüss.
Ich gucke gerade, meine Zähne sehen so weiß aus, als wären die gebleached. Sind sie aber nicht. Naja, bis Sonntag.